HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Neve Shalom, auch Wahat al-Salam genannt, ist ein sogenanntes Friedensdorf in Israel. Der Name Wahat al-Salam ist hebräisch und bedeutet Oase des Friedens. Hier leben Juden und Araber bewusst nebeneinander und miteinander. Die ersten Familien zogen bereits 1972 auf einen kargen Hügel unweit von Jerusalem. Das jüdisch-arabische Dorf musste jahrelang um die staatliche Anerkennung ringen, weil es keiner zionistischen Bewegung angehört. Neve Shalom Wahat al-Salam ist nicht losgelöst vom israelisch-palästinensischen Konflikt, aber der Alltag der Bewohner ist geprägt von gutem Willen und Kompromissen. Das Dorf wird von allen bewusst gleichberechtigt geleitet. Hören Sie in Camino von HR2 Kultur einen Beitrag von Igal Avidan über die binationale Oase des Friedens in Israel.
Schulunterricht im jüdisch-palästinensischen Dorf Neve Shalom Wahat al-Salam, 30 Kilometer westlich von Jerusalem. Rund 20 Schüler sitzen im Klassenraum in kleinen Gruppen. Jede Gruppe erhielt ein Blatt Papier mit der Zeichnung des Landes zwischen Jordan und Mittelmeer und der aktuellen Frage, wie kann man dieses Land gerecht aufteilen. Jede Gruppe beugt sich über einen Tisch, diskutiert und greift zu bunten Markern. Dass dieses binationale Dorf überhaupt entstehen konnte, ist eine direkte Folge der neuen Grenzziehung infolge des Sechstagekriegs von 1967. Evi Guggenheim später war einer der ersten Dorfbewohner.
Wenn man uns googelt, sieht man, dass die alte Grenze, die sogenannte grüne Linie, mitten durch das Dorf verläuft und dass manche von uns im Niemandsland leben.
Die grüne Linie ist die Waffenstillstandslinie, die ab 1949 die Grenze zwischen Israel und Jordanien markierte. 1950 annektierte Jordanien das Westjordanland und das katholische Trappistenkloster Latrun. 1967 besetzte Israel das Westjordanland und der Grenzzaun wurde abgebaut. Im Niemandsland entstand ein einmaliges Dorf, das die Grenzen zwischen Menschen zweier Völker, die sich im Krieg befinden, aufgehoben hat. Der Dorfgründer glaubte, dass jeder Friedensstifter ein Diener Gottes sei. Er hieß Bruno Hussar. Anne Lemenya war seine Freundin.
Ich war hierher gekommen, noch bevor das Dorf entstanden ist, als Begleiterin des Dorfbegründers Bruno Hussar. Er erlebte die Konflikte im Land hautnah und wollte daher ein ökumenisches Dorf gründen. Für Juden, Christen und Muslime.
André Hussar wurde 1911 in Kairo geboren. 1929 zog die jüdisch-französische Familie nach Paris, wo er Diplom-Ingenieur wurde. Als die Wehrmacht 1940 Frankreich besetzte, entkam er auf abenteuerlichen Wegen ins freie Südfrankreich. Während seiner Studienzeit konvertierte Hussar 1935 zum katholischen Glauben. Später trat er dem Dominikanerorden bei, erhielt den Ordensnamen Bruno und wurde Priester. 1959 wurde er nach Westjerusalem entsandt, um dort ein jüdisch-katholisches Lernzentrum aufzubauen. Dank seiner jüdischen Herkunft wurde er israelischer Staatsbürger und beschloss, ein Friedensdorf zu gründen. Die 93-jährige Anne Lemenya.
Bruno suchte überall nach einem geeigneten Ort, bevor er den Leiter des Klosters traf, Vater Eli. Dieser unterstützte die Idee und bot ihm ein Stück Land für eine symbolische Summe an. 1970 unterschrieben wir den Pachtvertrag.
Für einen 40 Hektar großen, verwilderten Hügel mit Blick auf das Kloster. Hussar musste seine ursprüngliche Idee eines ökumenischen Dorfes aufgeben, denn seiner Initiative folgten ausschließlich säkulare Israelis. Im August 1977 organisierte Bruno hier ein Sommercamp für junge jüdische und palästinensische Israelis. Sie wohnten in einem Zeltlager mitten in der wilden Natur, spielten Musik, aßen Hummus und tanzten miteinander. Mit dabei war die aus Zürich eingewanderte Studentin Evi Guggenheim.
Aus diesem Camp entstand die Aktionsgruppe des Dorfes, die an jedem Wochenende das künftige Dorf plante. Wir änderten Brunos ursprüngliche ökumenische Idee in eine politische. Denn wir waren politisch motiviert. Wir wollten hier ein Modell für die Teilung der Grundstücke, die Dorfleitung und das Bildungssystem schaffen, das wir bis heute haben. Ein gleichwertiges Modell. Denn beide Völker haben absolut das Recht, in diesem Land zu leben. Unser Dorf ist ein kleiner binationaler Staat. Und wir glauben, dass das, was hier möglich ist, im ganzen Nahen Osten möglich sein kann.
Evi Guggenheim lernte 1980 in der Friedensschule des Dorfes den muslimisch-israelischen Palästinenser Iyas Shbeta kennen. Die Tochter einer Shoah-Überlebenden aus Heilbronn heiratete den Sohn vertriebener Palästinenser. Sie sind das einzige jüdisch-arabische Ehepaar hier.
Es ist wie im Kibbutz. Menschen, die zusammen aufwachsen, sehen sich als Geschwister, daher heiraten sie einander nicht. Man heiratet nicht als ein politischer Akt, sondern in der Regel aus Liebe. Mein Mann und ich sind säkular und haben 3 Töchter. Meine Älteste heiratete jemand von hier, dessen Mutter christlich und der Vater muslimisch ist. In ihrer Familie hat man also alles.
Im Frühjahr 1979 zogen die ersten 4 Paare auf den verwilderten Hügel. Ohne fließendes Wasser, Stromleitungen oder eine gepflasterte Zugangsstraße. 2 Frauen waren schwanger. 1980 öffnete folglich die erste Kinderkrippe. Und 1984 wurden die 12 Kinder in der ersten jüdisch-arabischen Schule Israels eingeschult. Diese nimmt seit 1987 auch fremde Kinder auf, sagt die Palästinenserin Samach Salaime, Vorsitzende der Bildungsstätten.
Für mich ist das ganze Dorf eine große Bildungseinrichtung. Denn allein durch unsere Präsenz hier erziehen wir die Israelis und die Welt dazu, dass es einen alternativen Weg gibt und man nicht aufgeben darf. Eine meiner Kolleginnen schrieb in ihrer Studie über unsere Schule, dass diese so wichtig sei, dass das Dorf die Hauptstraße verschließt, damit die Kinder sicher über die Straße zum Sportsaal und zum Recyclingraum gelangen. Ich wohne hier seit 18 Jahren und hatte bis dahin nicht gemerkt, dass wir beide Tore an der Hauptstraße täglich um 7.30 Uhr schließen und erst gegen 15.15 Uhr am Ende des Schulunterrichts wieder öffnen. Niemand hier findet das ungewöhnlich.
Der Weg ins Hauptgebäude der Grundschule führt durch einen Torbogen in den Regenbogenfarben, den eine große Taube schmückt. Hierdurch laufen an jedem Morgen 240 Kinder. Ihre Zahl wächst jährlich. Im Unterricht teilt eine Schülergruppe, 2 jüdische und 2 palästinensische Kinder, auf der Landkarte das Heilige Land in 3 Gebiete. In das grüne palästinensische, das blaue israelische und das orangefarbene internationale Territorium, das Jerusalem sowie einen Teil der Negev-Wüste umfasst. Michael, ein jüdischer Schüler, erklärt.
Wir gaben den Palästinensern vor allem unbewohnte Gebiete, wo sie neue Ortschaften gründen konnten. Denn es ist sehr schwer, Menschen umzusiedeln. Jerusalem haben wir 2 geteilt. Der Vorteil für die Palästinenser ist, dass sie rund 80% der Küste bekommen und an Ägypten angrenzen, das ihnen bei der Gründung neuer Ortschaften helfen könnte. Ihre Nachteile sind, dass 60% ihres Gebietes aus der Wüste Negev besteht, wo das Leben sehr schwer ist und dass sie keine Seen zugeteilt bekamen, so dass sie Wasserentsalzungsanlagen bräuchten.
Der langhaarige Junge und seine Mitschüler bemühten sich um gleiche Bedingungen für beide Staaten, Israel und Palästina.
Jeder Staat braucht Zugang zum Meer, ein für Besiedlung geeignetes Gebiet, eine Hauptstadt. Jerusalem wird die für beide Staaten sein. Jeder Staat braucht Wasserquellen, Bodenschätze und einen sicheren Luftraum.
Die arabische Klassenlehrerin fragt sie auf Hebräisch nach dem Entstehungsprozess. Gab es Streit, Geschrei? Nein, nur Differenzen über den Grenzverlauf. Gleichberechtigung zwischen jüdischen und arabisch-palästinensischen Israelis ist die Grundlage des Dorfes. Palästinenser aus den besetzten Gebieten leben hier nicht. Die Voraussetzung für die Gleichbehandlung aller Schüler sind gleichwertige demografische Verhältnisse, sagt Schulleiterin Carmela Färber.
In diesem Jahr haben wir 215 Schüler. Etwa 30 von ihnen sind Dorfbewohner. 41% der Schüler sind jüdisch und 59% arabisch. Wir versuchen, ein Gleichgewicht zu schaffen. Und in der zweiten Klasse sind die Verhältnisse schon 50-50. Nach einer Vereinbarung mit dem angrenzenden jüdischen Landkreis werden wir im kommenden Jahr in der ersten Klasse zum ersten Mal mehr jüdische Kinder haben. 55% der Angemeldeten sind jüdisch und nur 45% arabisch. Die gute Nachricht ist, dass wir im kommenden Jahr auch im Kindergarten mehr jüdische Kinder haben werden.
Warum ist das eine gute Nachricht?
Weil die Unterrichtssprache im Kindergarten bisher arabisch war. Denn letztes Jahr hatten wir nur 2 jüdische Kids. In diesem Jahr sind das 4,5. 1 kommt aus einer gemischten Familie.
Die Dominanz der hebräischen Sprache ist im Unterricht deutlich. Nur eine Gruppe, die aus 2 arabischen Schülerinnen besteht, schrieb ihren Teilungsplan auf Arabisch, alle anderen auf Hebräisch. Die engagierte arabische Lehrerin befragt sie auf Arabisch und erklärt zweisprachig. Bei den Präsentationen auf Hebräisch übersetzt die Lehrerin nicht ins Arabische. Die 23-jährige Studentin Muna Bulus war das erste Kind im Dorf, das außerhalb eingeschult wurde. Ihre Mutter wollte, dass sie ihr Arabisch nicht verliert und schickte sie in eine arabische Schule. Muna bestätigt den schweren Stand ihrer Muttersprache im Dorf.
Es ist sehr leicht für die jüdischen Kinder, hier ohne Arabisch zurechtzukommen. Denn alle hier sprechen Hebräisch. Das sprechen sie zu Hause. Und die Araber sprechen mit Juden automatisch Ivrit. So vergessen sie das Arabische. Wir sprechen in der Gruppe nur dann Arabisch, wenn die meisten Araber sind. In der Kita und im Kindergarten sprechen wir beide Sprachen gleichermaßen. Das Problem ist, dass die meisten Kinder im Kindergarten und in der Schule nicht von hier sind.
Nach 8 Jahren der Selbstständigkeit musste die Schule 2014 zurück unter das Obdach des Bildungsministeriums. Das war eine schwere Entscheidung, auch weil der damalige Bildungsminister Benjamin Netanyahu war. Sein Nachfolger ist seit 2015 Naftali Bennett, Schirmherr der jüdischen Siedler. Samach Salaime erklärt:
Diese Schule kostet fast doppelt so viel wie eine gewöhnliche Schule. Denn die Klassen sind klein und wir betreiben ein Bussystem, um Kinder aus 19 benachbarten Dörfern hierher zu bringen. Da wir weniger Spenden eingesammelt hatten, gerieten wir in eine finanzielle Notlage. Nach langen Diskussionen sahen wir ein, dass wir nur als anerkannte Schule die entsprechende Förderung bekommen würden.
Inzwischen hat sich die finanzielle Lage stabilisiert und die Zahl der Schüler steigt wieder. Aber auch Schulleiterin Carmela Färbe hat es nicht leicht mit dem eigenen Ministerium.
Beim Ministerium ist unsere Schule als jüdisch eingetragen. Sogar unseren arabischen Namen haben sie falsch geschrieben. Ich habe alle Instanzen angeschrieben, aber geändert hat sich nichts. Wir gelten dort zwar als bilinguale Schule, aber eine solche Kategorie fehlt einfach in ihrem Meldesystem.
Der wohl schwierigste Tag im Jahr für die Schulleiterin ist Israels Unabhängigkeitstag, an dem die Palästinenser an die Nakba erinnern, arabisch für die Katastrophe. Die Flucht und Vertreibung der Araber Palästinas 1948. Das Thema Unabhängigkeit und Nakba ist Teil des Schulprogramms. Aber seit dem Jahr 2011 verbietet ein Gesetz den Institutionen, die öffentliche Gelder beziehen, an die Nakba zu erinnern. Dieses Verbot gilt auch für diese Schule, die seit 2014 staatlich gefördert wird. Darf man in der Schule über die Nakba sprechen?
Formally no, but we do.
Offiziell nicht. Wir haben Gedenktage für beide Seiten. Wir reden darüber außerdem nicht politisch, sondern nur durch persönliche Geschichten und über die entsprechenden Gefühle der Kinder. Es ist immer die Schulklasse, die das Gedenken organisiert, und ich spreche niemals. In diesem Jahr liefen wir mit den Kindern nach Mitzpe HaRael oder Beit Sussin, einem Aussichtspunkt mit Wachturm. Die Lehrer haben vor Ort über die Reste des arabischen Dorfes erzählt, damit die Kids das wissen.
Das Dorf Beit Sussin wurde Ende Mai 1948 von den israelischen Truppen erobert und alle 210 Bewohner wurden zu Flüchtlingen. 1950 wurde auf ihrem Land das israelische Dorf Taoz gegründet. Über die Nakba sprach man im letzten Jahr in der Schule, aber es war der Elternrat, der das Gespräch mit der protestantisch-palästinensischen Dorfbewohnerin Rita Bulus organisierte. Dieses fand am Abend nach der regulären Schulzeit statt. Rita Bulus kam ins Dorf mit ihrer Familie 1989, während der ersten Intifada, als für sie das Leben in Jerusalem sehr hart wurde. Sie wohnte in einem Haus mit einem gepflegten Vorgarten, in dem blühende weiße Rosen und rote Geranien einen strammen, robusten Olivenbaum umranken. Dieser Baum steht auch für die Kosmetikprodukte, die die Familie aus den Olivenhainen entwickelte, die Vater Daoud in seinem Heimatdorf Kfar Yassif in Galiläa besitzt. Dort werden die Produkte auch hergestellt. Irgendwie wirkt der Baum des Ehepaars, das die Entwurzelung der meisten Palästinenser wie ein großer Schatten begleitet, wie ein Ausrufezeichen. Wir bleiben hier. Bei der privaten Nakba-Veranstaltung erzählt Rita Bulus die Geschichten, die ihr Vater Aspir Monaya im Juli 1948 erlebte und niederschrieb.
Ich erzähle viele Geschichten von Massakern, Tod und Leiden in der Stadt Lod. Und ich möchte, dass die Juden davon erfahren. In diesem Jahr habe ich über das Buch meines Vaters gesprochen, was mir sehr schwer fiel, weil die Geschichten so schrecklich sind. Ich musste immer wieder unterbrechen, weil mir die Tränen hochkamen.
Für Rita Bulus bedeutet das Zusammenleben mit Juden auch, dass sie die traumatische Geschichte ihrer Familie wahrnehmen sollten. Und das machten sie an dem Abend.
Es fiel ihnen schwer, das zu hören, aber sie trösteten mich, machten mir Mut und gaben mir viel Respekt. Die Juden sagten, anders als die Araber, dass sie diese Geschichten noch nie gehört haben. Ich kenne keinen anderen Weg, als die Wahrheit zu erzählen. Denn eine friedliche Lösung kann man nicht auf Lügen stützen.
Der Weg vom Olivenbaum der Bulus zum Feigenbaum der Familie Kitain ist nur einige hundert Meter weit. Aber mental klafft ein tiefer Abgrund zwischen beiden. Denn neben dem Feigenbaum steht die Gedenktafel für Tom Kitain, das erste Kind des Dorfes und zugleich der erste gefallene Soldat. Um diese Inschrift führte man im Friedensdorf einen zweijährigen erbitterten Kampf, der bis heute Spuren hinterließ. Toms Vater, Boaz Kitain, kam hierher aus einem Kibbutz während des Libanonkriegs 1983, auf Drängen seiner Frau.
Daniela Amra,
Daniela sagte, dass für sie der Frieden das Allerwichtigste war, weil Tom in 11 Jahren seinen Militärdienst leisten würde. Sie wollte, dass bis dahin der Frieden kommt, weil das Leben eines Soldaten weniger gefährdet ist, wenn Frieden herrscht.
Als Tom Kitain 1994 seinen Militärdienst begann, kam der Friedensprozess zustande und der Frieden schien sehr nah. In jener Zeit besuchte er das Regionalgymnasium in einem Kibbutz, wo jüdische Schüler aus der ganzen Region studierten. Zu seiner linkssozialistischen Erziehung gehörte selbstverständlich der Militärdienst. 1993 nahm Tom an einer Diskussion im israelischen Fernsehen teil. Der 17-Jährige sagte in der Sendung, er wünsche sich, Kampfsoldat zu werden, befürchtete jedoch, dass dies nicht klappen könnte.
Meinerseits wäre es für mich, der ich mit Arabern zusammenwohne, nicht einfach, als Frontsoldat in den Palästinensergebieten zu dienen. Noch schlimmer wäre es, wenn ich, Gott bewahre, jemanden umbringen würde. Es würde mir schwerfallen, einem arabischen Nachbarn in die Augen zu schauen.
Ein Jahr später wurde Tom Kitain Frontsoldat. Am 4. Februar 1997, kurz vor seiner Entlassung aus dem Militärdienst, wurde er zusammen mit anderen 72 israelischen Soldaten bei der Kollision zweier Kampfhubschrauber auf dem Weg in den Libanon getötet. Die offizielle Militärbeerdigung des 20-Jährigen gilt auch heute als ein Höhepunkt in der Geschichte des Dorfes. Noch nie geleiteten so viele Araber den Sarg eines israelischen Soldaten. Als Toms Eltern ihm im Dorf gedenken wollten, was bei jüdischen Israelis üblich ist, stießen Daniela und Boaz jedoch auf unerwarteten Widerstand.
Vor allem arabische Dorfmitglieder, denen sich später auch einige jüdische angeschlossen haben, sagten, dass sie trotz aller Trauer und ihrer Liebe zu uns hier kein Denkmal für einen jüdischen Soldaten wollten. Sie befürchteten wohl, was ihre Verwandten und andere Gäste angesichts dieses Denkmals sagen würden. Diese könnten ja denken, dass wir diesen Krieg unterstützen, was natürlich nicht stimmt. Wir kamen hierher, um alles Mögliche zu tun, damit der Frieden kommt und niemand mehr Opfer von Krieg sein würde. Tom konnten wir nicht helfen. Er ist ein Opfer, weil wir mit dem Frieden scheiterten. Das Denkmal verkündet, ohne Frieden wird es weitere Opfer geben, auch unsere Söhne.
Aber manche palästinensische Familien sahen Tom auch als einen Kriegstreiber, der ihre Verwandten im Libanon im Visier hatte. Erst nach vielen heftigen Diskussionen erreichte man einen Kompromiss. Auf dem blauen Metallschild, das am Eingang des Basketballfeldes steht, das nach dem begeisterten Sportler Tom Kitain benannt wurde, liest man:
Zur Erinnerung an unseren Tom Kitain, ein Sohn des Friedens, der im Krieg gestorben ist.
Vater Boas Kitain stellt fest, dass kaum palästinensische Nachbarn an der jährlichen Gedenkveranstaltung an Toms Grab teilnehmen. Vielleicht, um die militärische Delegation zu meiden. Er beklagt, dass immer weniger jüdische Dorfbewohner zum Militärdienst gehen und noch weniger zu einer Kampfeinheit.
Ältere Dorfmitglieder schlugen vor, dass jüdische und arabische 18-Jährige, die keinen Militärdienst leisten, ein Jahr lang Zivildienst leisten würden und das in Menschenrechtsvereinen, die ähnliche Ziele und Werte verfolgen wie die von Neve Shalom. Ein guter Vorschlag, meinten auch einige junge Araber hier. Passiert ist aber nichts, weil die arabische Elite in Israel den Zivildienst ablehnt.
Weil sie sich wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Um weitere Opfer wie Tom zu verhindern, engagiert sich Nava Sonnenschein für jüdisch-palästinensische Bildungsarbeit, seitdem sie im Krieg von 1973 eine Jugendliebe verloren hat. Die Friedensschule gründete sie mit und leitet sie auch.
Die meisten Juden, die unsere Workshops und Kurse machen, befreien sich allmählich von ihrer Rolle als Opfer, die mit der Judenverfolgung zu tun hat. Sie verinnerlichen die ungerechten Machtverhältnisse in Israel und übernehmen die Verantwortung, diese zu ändern. Die Palästinenser werden durch die Erfahrung ermächtigt, dass sie bei uns zum ersten Mal mit Israelis auf Augenhöhe reden, die anders sind als die Soldaten am Checkpoint. Sie erkennen diese Israelis als Menschen an, was sie stärkt, die Realität zu verändern.
Seit 1979 nahmen rund 70.000 Menschen, überwiegend Israelis und Palästinenser, an Workshops und Seminaren der Friedensschule teil. Einige israelische Teilnehmer zogen später ins Dorf oder sie wurden Menschenrechtsaktivisten. Das Friedensdorf pflegt gute Kontakte zu Palästinensern. Der einheimische Kinderarzt Dr. Raed Hajj Yehya reist seit Jahren regelmäßig nach Gaza. Während des Kriegs 2014 brachte er zum Beispiel den dortigen Krankenhäusern medizinische Geräte und Medikamente, die Freunde des Dorfes spendeten.
Ich bin ein geborener Optimist. Aber wenn ich den Gazastreifen verlasse, bin ich sehr pessimistisch angesichts der drohenden Katastrophe dort. Armut, Krankheiten, Arbeitslosigkeit. Die Fahrt hierher mit dem Auto dauert nur 40 Minuten. Und wie leben wir? In dieser Hitze schwitze ich manchmal, obwohl die Klimaanlage läuft. Und die in Gaza haben nicht einmal einen Ventilator.
Die einzigen Palästinenser, die ins Friedensdorf kommen, sind Kinder aus dem Westjordanland, die eine Woche hier verbringen. In ihrem Urlaub lernen sie einheimische Kinder kennen, fahren zum jüdisch-arabischen Kindertheater in Jaffa, planschen im Pool und malen in der Galerie. Neve Shalom Wahad al-Salam ist inzwischen ein blühendes Zuhause für 67 Familien, die Hälfte jüdische, die Hälfte palästinensische, eine gemischte Familie und sogar zwei Deutsche, die hier als Mieter wohnen. Hier ist die Vernunft oft stärker als die Ideologie. Ein Beispiel dafür ist das vom Dorfgründer Bruno entworfene ökumenische Bethaus, erzählt seine Freundin Anne Menja.
Als Gläubiger wollte Bruno ein Bethaus und entwarf ein Dreiecksgebäude, das für Juden, Christen und Muslime stehen sollte. Eines Abends fragte ihn ein Atheist: Werden wir keinen Platz in diesem Haus bekommen? Daraufhin kamen wir auf die Idee, Gott durch das Schweigen zu ehren, und ich schlug ein rundliches Gebäude vor, wo alle ihren Platz finden könnten. Wir nannten es Haus der Stille, nach einem Spruch im Buch der Psalmen.
In diesem runden weißen Haus am Dorfrand neben dem Olivenhain sitzt man auf einem gewebten Teppich oder einem kleinen Hocker, meditiert, singt oder schweigt. Von hier aus hat man eine der schönsten Aussichten in Israel. Eine Reihe von Zypressen erstreckt sich an beiden Seiten des Tals, das von Olivenhainen und grünen Feldern gesäumt ist. Hinter den Kiefern am Horizont erhebt sich der Glockenturm des Klosters Latron, wo das Friedensdorf Neve Shalom, Wahat al-Salam, entstanden ist.
Neve Shalom, Wahat al-Salam, die binationale Oase des Friedens in Israel. Sie hörten einen Beitrag von Igal Avidan.